Dieser Gott, der uns sieht, der dich sieht und mich sieht, der ist heute Morgen hier, mitten unter uns. Das verspricht er uns in der Bibel und sagt, wenn ihr Gottesdienst feiert, dann bin ich da. Und vielleicht, mit diesem Gedanken möchte ich heute mal einsteigen, vielleicht spürst du, dass dieser Gott, der dich sieht, der uns sieht, der hier ist, dich auch fragt heute, und wie ist? Wie ist bei dir? Und mit diesem Gedanken möchte ich starten, dass du mal kurz nachdenkst, was würdest du antworten, wenn Jesus dich jetzt fragen würde, und wie ist, wie geht's dir? Das ist ja so eine schöne Floskel und ich habe hier in Ostfriesland gelernt, wenn man gefragt wird, und wie ist, sagt man, jo muss, ne? Und dann hat man das, also dann ist, ja, ne, Smalltalk ist dann vorbei, dann weiß man und dann, ja, okay, gut, schön. Und bei dir? Ja, ne? Okay. Ein vollwertiges Gespräch, nicht nur hier in Ostfriesland, sondern ich glaube grundsätzlich unter Männern, ist das schnell. Ja, muss, ne? Würdest du das Jesus auch sagen heute Morgen oder in anderen Situationen? Oder ein anderer schöner Satz, durch den ich auf diese Predigt und auf die Gedanken heute gekommen bin, ist dann die schöne Antwort, ja, kann ich klagen, ne? Es ist irgendwie nicht alles so dolle, aber was soll's, passt schon, ne? Ich kann nicht klagen. Anderen geht's schlimmer als mir, nicht der Rede wert. Ich bin mir sicher, du kennst auch solche Reaktionen auf diese Fragen, auf diesen Smalltalk. Wie ist, ja, ne, muss halt. Und vielleicht redest du auch so, wenn Menschen dich fragen. Das hat ja auch Gründe und manchmal ist das auch in Ordnung. Manchmal, wenn ich das gefragt werde, manchmal sogar auch von Jesus, da habe ich gar keine Lust, groß darüber zu reden, dann will ich das gar nicht erzählen, sondern dann bin ich ganz froh, wenn das damit dann auch abgehakt ist, weil ich mich vielleicht selber gar nicht damit beschäftigen will, was jetzt gerade alles los ist. Und das ist auch okay. Es gibt solche Momente, es gibt solche Phasen, überhaupt keine Frage. Aber wie man damit umgeht, wie es mir selber geht und vor allem, wie man so im Gespräch darüber ist, auch mit Jesus gemeinsam, darum soll es heute Morgen gehen. Und es geht heute um einen Psalm, das ist zumindest unser Ausgangspunkt für die Gedanken heute Morgen. Ein Psalm, der, glaube ich, nicht so bekannt ist. Ich hatte ihn, bevor ich mich jetzt ausführlich damit beschäftigt habe, ich hätte nicht sagen können, was in diesem Psalm steht. Ich hatte mich noch nie so wirklich damit beschäftigt, weil er ist eher unangenehm. Und ich wurde heute Morgen schon von jemandem begrüßt und mir wurde gesagt, ich habe mir deinen Predigtext angeguckt und ich bin gespannt, was du da draus machst. Ja, ich auch. Und ein Gedanke vorweg, der auch so ein bisschen im Hinterkopf dabei steht, wir haben auch in der vergangenen Woche wieder zwei Abende in der Sommerbibelschule verbracht und haben uns biblische Texte angeguckt und das Neue Testament, was steht da drin, wo kommt das her und so weiter. Und da kam auch immer wieder mal so die Frage auf, warum steht das denn eigentlich drin? Warum brauchen wir unterschiedliche Evangelien? Warum ist das so? Wer hat das entschieden? Und bei diesem Psalm hatte ich persönlich zumindest den ersten Reflex auch, was soll das? Warum steht er in der Bibel? Was hat er da zu suchen? Bringt er mich Gott näher? Ja, ich glaube schon. Und wir machen das heute Morgen mal so, ich lese den Psalm und pack mein iPad doch mal da oben drauf, dann könnt ihr mitlesen. Wir machen das heute mal so. Und lasst den einfach mal auf euch wirken. Lasst ihn mal auf euch wirken, was das so mit dir macht. Ein Psalmlied des Nachkommen Korahs steht in der Einleitung für den Chorleiter zu singen auf schwermütige Weise. Also ein Lied, das wir hier haben, beziehungsweise ein Lehrgedicht. Jahwe, Gott meines Heils, Tag und Nacht schrei ich zu dir. Lass mein Gebet zu dir kommen. Schenk meinem Rufen ein offenes Ohr. Mit Leid bin ich gesättigt, mein Leben ist nahe am Tod. Ich werde schon zu den Toten gezählt. Ich bin wie ein Mann ohne Kraft. Ich bin wie einer, der schon im Massengrab liegt. Ein Erschlagener, an den du nicht mehr denkst. Deine Hilfe erreicht ihn nicht mehr. Du hast mich in die tiefste Grube gelegt, in die finstersten Tiefen. Schwer liegt dein Zorn auf mir. Mit Wellen und Wogen drückst du mich nieder. Meine Freunde hast du von mir entfernt, sie wenden sich mit Abscheu von mir ab. Ich bin gefangen und kann nicht heraus, vor lauter Elend werden meine Augen blind. Jeden Tag rufe ich zu dir, Jahwe, und strecke meine Hände nach dir aus. Wirst du den Toten Wunder tun? Sollen die Gestorbenen dich loben? Wird man im Grab von deiner Gnade erzählen, im Abgrund von deiner Treue? Werden in der Finsternis deine Wunder bekannt und deine Gerechtigkeit im Land des Vergessens? Ich aber, Jahwe, ich schreie zu dir. Jeden Morgen erreicht dich mein Gebet. Warum verabscheust du mich? Verbirgst du dein Gesicht vor mir? Todkrank und elend von Jugend an ertrage ich starr deine Schrecken. Wie ein Feuer rast dein Zorn über mich hin. Deine Schrecken vernichten mich. Wie tödliche Fluten dringen sie auf mich ein. Von allen Seiten bin ich bedroht. Freunde und Nachbarn hast du mir entfremdet. Mein einziger Begleiter ist die Finsternis. Damit endet dieser Psalm. Mein einziger Begleiter ist die Finsternis. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal mit diesem Psalm beschäftigt hast oder vielleicht auch mehr oder weniger bewusst lieber überlesen und weggeblättert. Das ist ganz schön hart. Das ist ganz schön harter Tobak, was hier kommt, was dieser Beter oder was dieses Lehrgedicht uns sagt und mitteilt. Und ich hatte spontan die Frage, als ich mich damit beschäftigt habe, warum steht das in der Bibel? Was sollen wir damit anfangen? Was ist daran Evangelium, also gute Nachricht? Auf die Suche wollen wir uns heute Morgen gemeinsam machen. Und ich glaube, wir können einiges in diesem Psalm finden, was uns Gott näher bringen kann. Und heute habe ich einen Aspekt ganz speziell herausgegriffen, der mich dabei sehr beschäftigt. Ich kann es mal wieder runternehmen. Ich brauche wieder meine Aufzeichnungen. Wir kennen Psalme, die Klagen haben. Wir kennen die Klagepsalme in den Büchern der Psalmen. Das ist jetzt nichts Neues, dass Klage vorkommt und dass Gott auch ganz bewusst, ganz direkt angesprochen wird. Aber das ist tatsächlich kein typischer Klagepsalm. Denn, das kennt ihr vielleicht, die haben meistens ein anderes Ende. Da wird geklagt und getobt und wie kannst du nur und mir geht es schlecht. Und die letzten Verse, die ziehen dann immer wieder noch nach oben. Psalm 13 zum Beispiel endet damit, ich baue auf deine Gunst, ich freue mich, dass du mich retten wirst, singen will ich für dich, weil du so gut zu mir bist und warst. Das fehlt in diesem Psalm 88. Da ist kein Schluss, der uns noch wieder emporhebt und sagt, ja, aber ist schon alles gut. Das ist quasi dann so dieses, ja, muss ja, ist alles gar nicht so schlimm, passt schon. Und dieser Psalm 88, der hat das nicht. Es ist kein typischer Klagepsalm. Es fehlt diese Auflösung am Schluss. Es bleibt dabei. Mein einziger Begleiter ist die Finsternis. Und vielleicht löst diese Beschäftigung mit diesen Worten in dir selber ja auch was aus. Momente, wo du denkst, ja, genauso. Genauso habe ich mich gefühlt. Ich weiß, ja, das habe ich erlebt. Genauso ging es mir mal. Und was macht dieser Psalm? Er klagt Gott an. Er gibt ihm sogar direkt die Schuld. Du hast mich verworfen, du hast das gemacht, du hast die Freunde von mir genommen. Er klagt ihn richtig an. Es ist nicht nur ein Jammern darüber, ach, mir geht's so schlecht. Nein, es ist ein Klagen direkt hin auf Gott. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Psalm, den wir haben in der Bibel, weil er uns mit hineinnimmt in die Beziehung zu Gott. In die Beziehung zu Gott, denn Klage, und deswegen dieser Einstieg mit diesem, ja, nö, ich kann nicht klagen, das ist ziemlich traurig, wenn man nicht klagen kann. Das ist sehr, sehr traurig, wenn ich sage, ja, nee, ich habe nichts, um mich zu beschweren, alles gut. Ist zwar nicht gut, aber ich sage einfach mal, ich kann nicht klagen. Das ist ziemlich traurig, denn was bedeutet Klage eigentlich? Klage ist Ausdruck von Beziehung. Klage ist Ausdruck von Beziehung hin zu jemandem. Und dieser Psalm macht uns das so wunderbar deutlich. Da wird die menschliche Erfahrung von Todesangst aufgegriffen, von ganz, ganz dunklen Momenten, von furchtbaren Situationen. Ich denke im Übrigen nicht, dass das eine biografische Dokumentation ist, dieser Psalm, sondern eher allgemeine menschliche Erfahrung aufgreift und sie darin verarbeitet. Dass es normal ist und jeder kennt es, dass man sich so fühlt und dass es einem wirklich, wirklich schlecht geht. Und dieser Psalm verarbeitet das und bringt diese diese Erfahrung auf den Punkt und richtet sie auf Gott hin aus. Denn das ist Beziehung. Das ist ein Beziehungsgeschehen. Wenn ich mich in diesen Situationen, wenn es mir so schlecht geht wie nie, dass ich dann mich trotzdem auf Gott hin ausrichte. Und selbst wenn ich den Eindruck habe, Gott, du hast das jetzt verzapft, gerade dann mich an ihn zu wenden und diese Beziehung einzugehen und nicht stehen zu bleiben. Denn, das ist eine Erkenntnis, die hat mich wie einen Schlag getroffen in der letzten Woche in der Beschäftigung mit verschiedenen Themen, denn Sprachlosigkeit, das heißt, dass ich nicht mehr mit jemandem rede und nicht mehr spreche, sondern einfach dem aus dem Weg gehe, auch mit Gott, wenn es mir schlecht geht und sagt, ja, ich kann nicht klagen, aber zu danken habe ich auch nichts, ja, dann bin ich halt still. Sprachlosigkeit bedeutet Beziehungslosigkeit. Wenn ich nicht mehr weiß, was ich sagen soll und nicht mehr spreche und nicht mehr sprechen will und sage, ach, das hat doch sowieso keinen Sinn mehr, lass stecken, dann breche ich Beziehung ab. Und dieser Psalm macht uns das vor, dass es in der dunkelsten Stunde und mit den schlimmsten Anschuldigungen möglich ist, immer noch in Beziehung zu stehen. Immer noch mit Gott in diesem Fall in Beziehung zu stehen und zu sagen, ich will nicht sprachlos sein, ich will dir das bringen, ich will nicht einfach nur da drin hocken und jammern und Trübsal blasen, weil es ist so furchtbar, nein, ich will es dir geben, ich will es dir bringen und mit dir in dieser Beziehung bleiben. Denn Sprachlosigkeit bedeutet Beziehungslosigkeit. Und dafür kann dieser Psalm uns Worte leihen. Das ist die Idee von dem Psalm, die wir haben. Es sind quasi die biblischen antiken Lobpreislieder, die uns überliefert sind in der Bibel. Dass Menschen das aufschreiben, diese Erfahrungen, die sie haben, die Empfindungen, die ihnen begegnet sind und die sie durchlitten haben, zu verfassen, in Sprache zu bringen und Menschen anzubieten und sagen, wenn du keine Sprache mehr hast, ich habe sie für dich. Dann nimm dir diese Sprache, nimm dir diese Worte, die ich aufgeschrieben habe, die ich erlebt habe, dieses Beziehungsgeschehen und nimm sie für deine Beziehung mit Gott. Hauptsache, du redest mit ihm. Hauptsache, du bleibst in dieser Beziehung und sprichst, egal wie schlimm es auch zu sein mag. Und so ganz nebenbei ein kleiner Ausflug, moderne Lobpreislieder machen nichts anderes. Sie haben genau das zum Ziel. Menschen verarbeiten ihre Erfahrungen, ihre Empfindungen, das, was sie mit Gott erleben, packen es in Texte, in Melodien und wollen es dir und mir anbieten und sagen, wenn du keine Sprache hast, keine Worte, nimm die. Die können dich hin zu Gott bringen, weil sie mich hin zu Gott gebracht haben. Das funktioniert nicht immer und manches klappt auch nicht und manche Sprache ist für mich nicht die richtige. Völlig in Ordnung. Es ist ein Angebot und genauso ist es dieser Psalm, dieser Klagepsalm, diese Anklage Gottes. Und was macht er, dieser Psalmbeter, in diesen Worten, die er uns anbietet mit seiner Klage, mit seiner Situation? Er bringt sie Jesus wieder hin oder Gott. Und wenn er das tut, dann heißt das automatisch, dass er sich selber dessen bewusst macht, dass er sagt, und trotzdem ist Gott mittendrin. Vergangenen Sonntag habe ich darüber gesprochen, über einen kleinen, unscheinbaren Vers in den Evangelien, wo es heißt, und Gott ging durch Dörfer und Städte und verkündigte das Reich Gottes. Klein, kurzer Vers, nur ein paar Worte, unscheinbar. Und daran können wir lesen, wie Gott mittendrin ist, im Alltag der Menschen, da, wo es unscheinbar ist, da, wo keiner die große Geschichte, das Riesenbuch drüber schreibt, da ist Jesus mittendrin, auch in meinem Leben, nur manchmal einfach anders, als ich es erwarten würde. Und heute, das ist so eine gedankliche Fortführung davon, denn in dieser Klage, in diesem Psalm, ist es letztlich das eigene Bewusstmachen und trotzdem ist Gott mittendrin. Auch wenn es mir richtig schlecht geht und ich denke, oh, ich muss gleich sterben. Und trotzdem ist Gott mittendrin. Trotzdem verlässt er uns nicht. Trotzdem ist er da. Oder vielleicht auch gerade deswegen. Nein, trotzdem. Denn wenn ich an dieser Stelle einfach nur anfange zu jammern und sage, ja, passt schon, komm, lass uns nicht drüber reden, kriege ich schon irgendwie hin. Dann gehe ich aus der Beziehung heraus. Dann gehe ich aus der Beziehung mit Gott heraus, wenn ich an dieser Stelle nicht mehr spreche, nicht klage, sondern sage, ja passt schon. dann gehe ich aus der Beziehung, die Gott mir anbieten möchte, gehe ich heraus und sage, lass mich das mal machen. In anderen Momenten, okay, aber da, lass mich mal. Und das Interessante ist, diese Erkenntnis von Sprachlosigkeit und Beziehungslosigkeit ist eine Erkenntnis, die wir eigentlich aus dem zwischenmenschlichen Leben haben. Denn da ist es ganz genauso. Wenn ich eine Beziehung habe und da auf einmal aufhöre, miteinander zu sprechen, aufhöre, miteinander zu reden, dann gehe ich automatisch aus der Beziehung heraus. Wenn ich in der Ehe aufhöre, über die Dinge zu sprechen, die mich stören oder die vielleicht nicht gut laufen, die schwierig sind, oder darüber zu sprechen, was mich beschäftigt, was in mir los ist und auch gerade da, wo es schwierig ist, wenn ich das nicht mit meinem Partner, mit meiner Partnerin bespreche, dann gehe ich da Stück für Stück aus der Beziehung heraus. Wenn ich aufhöre zu reden, dann da endet Beziehung. Und wenn ich darüber spreche und selbst, und es reicht auch Gott gegenüber, meinem Partner gegenüber zu sagen, ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll, aber irgendwie fühlt sich das komisch an. Dann bin ich zumindest im Gespräch, dann bleibe ich in der Beziehung drin und gehe sie aktiv an. Aber wenn ich sage, nö, lass mal, brauchen wir nicht drüber reden, schwierig, denn dann gehe ich da Stück für Stück raus. Und ein Gedanken, den ich dabei auch hatte, war, dass es das auch etwas ist, was uns als Gemeinde etwas angeht. Auch da im Zwischenmenschlichen. Denn auch da ist es so, Gemeinde lebt von Beziehung, Evangelium lebt von Beziehung, mein Glaube lebt von Beziehung und wir Menschen sind Beziehungsmenschen. Es ist so. Ein Mensch kann nicht ohne Beziehung leben. Einer mehr, der andere weniger, völlig klar. Aber ohne Beziehung können wir nicht. Und auch als Gemeinde können wir nicht ohne Beziehung untereinander. Und wenn ich da nicht mehr miteinander spreche, nicht mehr miteinander rede, sondern sage, oh, das hat keinen Sinn mehr, dann gehe ich da aus der Beziehung heraus und mache damit Beziehung unmöglich. Und eine Sache, die mir da so in den Hinterkopf kam, ist, dass ich es erlebt habe, auch bevor ich hergekommen bin, dass dann Leute aus der Gemeinde kommen und sagen, Mensch, hier, hör mal, da und da und mit dem und der, irgendwie, oh, das ist ganz komisch, kannst du als Pastor da nicht mal was machen? Kannst du als Pastor da nicht mal was sagen, dass sich das ändert? Weil das ist ja doof. Und am Anfang dachte ich, ja klar, ist ja schön, ist ja für mich eine Ehre, mir wird das zugetraut. Und erst in der Beschäftigung damit habe ich gemerkt, Moment mal, genau das ist so ein aus der Beziehung herausgehen. Wenn ich dem anderen sage, red du doch mal mit dem, ich will das gerade nicht, ich kann das gerade nicht, ich weiß ich auch nicht, dann gehe ich da automatisch aus der Beziehung heraus und überlasse das jemand anderem. Denn da werde ich sprachlos. Und eine Verwechslungsgefahr, die da ganz groß ist und die mir auch in den Sinn gekommen ist, ist die Verwechslung zwischen miteinander reden und übereinander reden. Nur wenn ich mit jemandem über jemand Drittes rede, heißt das nicht, dass ich da mit der Person geredet habe. Ganz im Gegenteil. Gerade dadurch mache ich Beziehungen schwierig, wenn ich nicht miteinander, sondern übereinander rede. Ist in der Beziehung tatsächlich mit Gott ganz ähnlich. Ich kann ganz viel mit jemandem über Gott reden. Das ersetzt aber nicht das mit Gott reden. Das baut die Beziehung zu Gott selber nicht auf. Ich kann vielleicht ganz viel Erfahrung weitergeben, ganz viel Erfahrung von jemandem bekommen und so weiter. Aber das über Gott reden ersetzt nicht das mit Gott reden. Und dieses mit Gott reden und wissen, wie ich mit solchen Situationen umgehe und vor allem auch mit den schwierigen Erfahrungen im Leben, dass ich da trotzdem in dieser Beziehung bleibe, das ist Ausdruck von einer persönlichen und geistlichen Reife, die ich bekommen kann und die Gott mir geben möchte. Eine geistliche und persönliche Reife, die Gott uns als Christen, uns als Menschen geben möchte, eben in der Beschäftigung damit. Denn ich kann nur reifen, wenn ich mich Dingen aussetze. Ich kann nur reifen in etwas, wenn ich mich dem aussetze, Herausforderungen angehe und die nicht aus dem Weg gehe. Dann kann ich da drin reifen, auch in der Beziehung Gott gegenüber. Und das macht uns dieser Klagepsalm, Psalm 88, macht uns das wunderbar vor, in diese Beziehung zu gehen mit all diesen Anklagen und Problemen. Zu sagen, du hast das verbockt, Gott. Und trotzdem rede ich noch mit dir. Trotzdem bleibe ich noch in der Beziehung mit dir und erwarte irgendwas von dir. Der Psalm startet ja so schön, dass er sagt, Jahwe, mein Gott des Heils. Das heißt, das bleibt. Dieser Pflock ist eingeschlagen und der wird nicht umgestoßen, trotz allem, was danach kommt. Trotz allem, dass es mir richtig, richtig schlecht geht. Und auch da an der Stelle, wenn wir so über geistliche und persönliche Reife nachdenken, auch da nochmal so ein kleiner Seitenarm an der Stelle. Ich glaube tatsächlich, diese Reife, dass Menschen im Glauben, in Kontakt mit Gott, in der Beziehung untereinander und mit Gott reifen, das ist etwas, was zum Beispiel Gemeinde attraktiv macht. Das ist, was Gemeinde und die Gemeinschaft untereinander attraktiv macht, dass ich merke, hey, da sind Menschen, die sind gereift. Die haben sowas durchgemacht, die kennen schwierige Situationen und denen kann ich mich anvertrauen, weil ich merke, die hauen davor nicht ab, die fliehen nicht und haben nicht nur irgendwelche einfachen Ratschläge, weil sie selber dem immer aus dem Weg gegangen sind, sondern die haben das durchgemacht und können mir helfen, auch diese Reife zu erleben. Das macht Gemeinde attraktiv. Und das meint, glaube ich, wenn man davon redet, dass man in Gemeinde Väter und Mütter im Glauben sein soll, für die Geschwister in der Gemeinschaft, Väter und Mütter des Glaubens. Da werde ich in den nächsten Wochen nochmal näher drauf eingehen. Aber ich glaube, das war so ein Gedanke, der kam mir heute Morgen in der Beschäftigung damit. Ich glaube, diese Reife, die hier der Psalmbeter an den Tag legt und uns vorstellt, die macht Gemeinde attraktiv. Das ist es, was Gemeinden, was Menschen hier hinzieht, dass sie merken, da ist ein Gott, mit dem darf ich so reden. Dem darf ich das so hinschleudern und das ist keiner, wo ich bloß keine Widerworte geben darf. Nein, mit dem darf ich wirklich ringen, mich mit beschäftigen. Und da sind Menschen, mit denen darf ich das, mit denen kann ich das. Und die wissen, Gott hält das aus. Und unsere Beziehung hält das auch aus. Ein Wort noch, ein Bibelwort, das mir heute Morgen auch in den Gedanken kommt, bring das doch gerne nochmal hier oben drauf, dass uns nochmal diese Bestätigung dafür geben kann, dieses Gott hält das aus, diese Beziehung, dass ich ihm das so hinhalte. In Jesaja 55, in zwei Versen, sagt Gott das selber so und sagt, meine Gedanken sind nicht wie eure Gedanken und eure Wege nicht wie meine Wege, spricht Jahwe, spricht Gott. Denn so hoch der Himmel über die Erde ist, so weit reichen meine Gedanken über alles hinaus, was ihr euch denkt, und meine Möglichkeiten über alles, was für euch machbar ist. Das heißt, auch wenn es mich total fertig macht, hier redet ein Gott, der sagt, ich kenne das alles, meine Gedanken sind viel größer als deine. Ich halte das aus, wenn du mich anklagst. Ich halte es aus, wenn du mir all deinen Schmerz gibst, ihn hinhältst. Ich halte das aus, wenn wir miteinander ringen und streiten. Ich halte das aus. Und ich will dir eine Dimension geben, die höher ist als deine, weiter über deine Gedanken hinaus. Und dieses Ringen und die Beschäftigung genau damit, dadurch bekomme ich geistliche und persönliche Reife. Meine Gedanken sind nicht eure. Und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken über alles hinaus, was ihr euch denkt, und meine Möglichkeiten über alles, was für euch machbar ist. Danke, kannst wieder wegnehmen da vorne. Also, was hat dieser Psalm jetzt in der Bibel zu suchen? Er zeigt uns, wie Beziehung mit Gott möglich ist, und er zeigt uns, wie auch Beziehung untereinander möglich ist. Denn erst da, wo ich aufhöre zu sprechen, erst da hört Beziehung auf. Das heißt, egal wie es dir geht, Gott fordert dich auf und sagt, bring mir alles, alles. Diese Beziehung biete ich dir an. Und wir können daraus lernen, dass es auch zwischenmenschlich genau das Gleiche ist. Solange ich miteinander rede, vernünftig versuche, miteinander zu reden, dann bleibe ich in der Beziehung. Wenn ich das lasse und aufhöre und sage, mit dir rede ich nicht mehr, dann gehe ich aus der Beziehung heraus. Und dann wird Gemeinde wirklich schwierig. Denn dann wird auch die Beziehung zu Gott schwierig und herausfordernd. Also, wenn Jesus dich heute Morgen fragt, und wie ist, was antwortest du? Was sagst du ihm? Er lädt dich ein, alles auf den Tisch zu packen. Und sagt, ich will dir Freiheit schenken von all dem. Lässt du dich drauf ein? Gehst du in diesen Ringkampf mit ihm, auch in dieser Beziehung? Oder lässt du es lieber sein? Das entscheidet, ob du im Glauben reifen kannst oder nicht. Amen.